Hallo Welt! Unser Thema der Woche, Silvester 2018. Wir wollen heute einen Blick nach vorne werfen, nachdem wir in der letzten Folge ja das Jahr 2018 Revue passieren haben lassen. Blicken wir nun auf das kommende Jahr 2019 und begleiten euch durch die Silvesternacht. Das tun wir im Pixeldiskurs Podcast Episode 121 mit
Tobias Klöß
und Stefan Heinrich Siemond. Mit besten Vorsätzen jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Hallo liebe Leute an den Empfangsgeräten und ein frohes neues Jahr. Das kommt aber darauf an, wann man tatsächlich unseren Podcast hört, denn der Veröffentlichungszeitpunkt ist ja am 30., meine ich, und Neujahr erst am 31. Also, frohes neues Jahr oder guten Rutsch.
Auf jeden Fall könnt ihr eure Silvesterfeierlichkeiten ob Prä oder Post mit uns zusammen verbringen.
Ich rauche hier gerade noch kurz eine Zigarette fertig. Wir haben vor, in dieser Folge einen Blick auf das Jahr 2019 zu werfen, Tobi, nicht wahr?
Ja, nachdem wir jetzt 2018 bereits wunderschön mit unserer Weihnachtsfolge beschlossen haben, geht's jetzt weiter mit 2019.
Und was weg ist, ist weg, wa?
Was weg ist, ist weg. Wir lassen das Jahr hinter uns zurück und blicken in das kommende.
Das machen wir, indem wir uns an Spielen entlang hangeln, die im nächsten Jahr erscheinen werden, wenn ich das richtig verstehe, Tobi. Du hast das so ein bisschen überlegt und ein bisschen was vorbereitet.
Genau, ich habe ja in der letzten Episode der Weihnachtsfolge schon so angeteasert, was ich jetzt hier in dieser Folge besprechen möchte. Und was tun wir jetzt?
Hattest du nicht auch irgendwas von einem Vorsatz erzählt, zu dem ich dich noch was fragen wollte? Ging es da nicht um...
Ich wollte mir eine aktuelle Konsole besorgen und vor allem also minimalistisch mit meinem Spiele Pile of Shame umgehen. Also tatsächlich sagen, ich kaufe mir ein Spiel und bis ich das nicht durchgespielt habe, was mich ja auch dann bei der Spiele-Kaufsituation bereits auch herausfordert, mir zu überlegen, möchte ich das wirklich zu Ende spielen?
Ja, ich finde das tatsächlich einen guten Vorsatz. Ich mache das ja auch schon seit geraumer Zeit so. Entschuldigung, kurz Rauch auspusten hier. Dass ich immer nur ein Spiel gegenwärtig sozusagen als laufendes Projekt quasi habe und das erst fertig spiele. Beziehungsweise ich stelle es sozusagen in einem einmaligen Durchgang fertig. Danach lasse ich es vielleicht erst nochmal liegen, bis ich dann zur Platin-Trophäe zurückkehre, wenn ich es sehr mochte. Ich habe mich nur in deinem Falle gefragt, möchtest du die Spiele tendenziell eher physisch oder digital kaufen?
Physisch.
Das ist doch die Frage.
Physisch, damit ich sie dann in dem Fall, dass ich sie dann durchgespielt habe, tatsächlich verkaufe, außer ich sage, das ist mir jetzt so ein wertvoller Titel, den stelle ich mir in den Schrank.
Okay.
Oder ich würde ihn nochmal wieder spielen. Also es gibt ja durchaus auch Titel, wo man, also ich weiß jetzt nicht, ob es ein physikalisches Overcooked gibt, aber das würde ich zum Beispiel eher digital kaufen, Overcooked 2. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, das habe ich jetzt durchgespielt und stelle es in den Schrank, sondern es ist ja eher was man auch mal abends mit Freunden zusammenspielt.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass es das gar nicht physisch gibt, wenn ich mich recht entsinne. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es gibt keine Overcooked Disc-Variante.
Also du kannst im Internet auf einem Plattformhandel relativ viel kaufen, was ist auch, jetzt habe ich nach American Airlines gesucht, aus Versehen. kannst du relativ viele Sachen, die es im Store gibt, auch so kaufen, weil es tatsächlich ja Leute gibt, die machen sowas.
Die machen was? Die brennen die Sachen aus dem Store auf Disc? Nein, geht ja nicht.
Die kaufen das als Cartridge, damit du das in den Schrank stellen kannst. Und Overcooked 2 kostet auf einem nicht näher genannten Ding im Internet kostet 24,90 € für die PlayStation 4. Gibt es dann in einer Cartridge oder auch...
Eine Cartridge?
Also, nee, nicht Cartridge.
Wo macht man die Cartridge dann rein? Drückt man die in das Disc-Laufwerk oder was?
Witzbold. Nein, es ist natürlich keine Cartridge. Für die PlayStation 4. Und dann gibt es das auch für die Nintendo Switch. Aber für die Nintendo Switch kostet das 43,43 €.
Ja, die Nintendo Switch-Spiele sind allesamt relativ teuer.
Bitte? wenn ich das auf der PlayStation für 24,99 Euro kaufen kann und bei der Switch ist es noch nicht mal Schnellversand. Also es gibt ja diesen Versandhändler, da kannst du ein Abo abschließen und dann kriegst du eine primäre Versandgeschichte. Ich versuche mich da rumzudrücken, da Werbung zu machen. Und auf der Xbox auch 24,99 Euro. Also warum kaufe ich mir denn eine Switch?
Warum sich Leute eine Switch kaufen?
Ja, wenn ich dann dafür, also zumindest im Internet, also im physikalischen Form 43, das muss ich mal kurz nachgucken. Es tut mir leid, dass wir jetzt die Folge nach 5 Minuten völlig zerhauen haben.
Also die Nintendo Switch-Spiele sind aber alle im Schnitt teurer als für die anderen Konsolen.
Ja, aber 20 Euro fürs gleiche Spiel teurer?
Das überrascht mich jetzt tatsächlich nicht. Also ich persönlich sehe da auch, also der einzige Wert natürlich besteht dann, ist für viele natürlich auch ein wichtiger Wert darin, das dann mobil irgendwie mitnehmen zu können, das unterwegs zu haben, ne? Das ist klar. Aber ja, klar, also die Switch-Spiele sind insgesamt teurer. Die Switch-Versionen von Cross-Plattform-Titeln sind insgesamt teurer als auf Xbox oder auf der PlayStation.
Ja, wobei es die digitale Version kostet 18,74 Euro, allerdings mit 25% Rabatt auf der Nintendo-Seite.
Ja.
Dann kannst du es dann online kaufen.
Es kann natürlich auch sein, dass die Cartridges in der Herstellung, weil bei der Nintendo Switch sind es ja tatsächlich Cartridges, dass die einfach teurer sind. Und oder dass Nintendo halt eben daran irgendwie vielleicht auch mehr oder weniger verdient. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, wie das genau funktioniert. Aber ja, also Switch-Spiele sind generell etwas teurer.
Ja, und bei einem Vor-Ort-Buchhandel kannst du Overcooked auch für 35 Euro.
Okay, also bevor wir jetzt die komplette Liste von möglichen Overcooked-Preisen durchgehen.
Die Special Edition kostet nur 14,95 Euro.
Ja, okay. Sprechen wir von Overcooked 2 gerade, ne?
Nee, von Overcooked 1.
Von Overcooked 1, von dem alten? Warum
von
das
der Special
denn?
Edition. Oh. Weil du gerade mal... Ja, gerade eben haben wir noch von 2 gesprochen, jetzt sprechen wir von 1.
Ach so, von was sprechen wir eigentlich? Ach so, von 2019. wir möchten doch einen Blick in das kommende Jahr werfen.
Ja, das war jetzt ziemlich witzig bis jetzt.
Ich frage mich gerade, so Vorsätze, ob ich überhaupt irgendwelche spielerischen Vorsätze habe? Ich glaube nicht so wirklich. Ich habe ja schon in der Weihnachtsfolge, habe ich ja schon gesagt, dass ich so ein bisschen die Debatte darum kommen sehe, inwiefern Werbung in digitalen Spielen passabel ist.
Das war kein Vorsatz. Überleg dir mal Vorsätze. Ich habe noch weitere Vorsätze.
Also ich habe auf jeden Fall, ich mache eigentlich sowas immer nicht. Solche Vorsätze mache ich eigentlich nicht. Es gibt ein paar Dinge natürlich, von denen gehe ich fest davon aus, dass sie im Jahre 2019 sich ereignen werden. Es gibt Dinge, die sind privater Natur und möchte ich deshalb hier noch zumindest nicht besprechen, weil sie noch geheim sind. Aber natürlich erwarte ich, dass auch der Sammelband zu Krankheiten im digitalen Spiel, den ich gemeinsam mit Arno Görgen herausgebe, zum Beispiel im nächsten Jahr erscheint. Ich erwarte natürlich auch Fortschritte mit meiner Promotion zu machen, was ja immerhin schon darin besteht, auch auf Vorträge zu halten, auf Tagungen zu gehen und Ideen zu sammeln. Auch mit dem Schreibprozess habe ich ja schon angefangen. Also da tut sich einiges. Und ansonsten, mal schauen, keine Ahnung, ich habe keine besonderen Vorsätze, paar nette Konzerte mit meiner Band spielen, so, aber ansonsten habe ich jetzt keine spezifischen Vorsätze.
Ein Vorsatz für 2019, kannst du dir bestimmt schon denken.
Du möchtest dir eine PS4 kaufen.
Ja, das auch.
Ich weiß es nicht.
Etwas, was ich 2018 nicht geschafft habe.
Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wovon du genau sprichst.
Den Schwierigkeitsgrad schwer auf Dance Revolution zu besiegen.
Dance Revolution wird dich noch für ewig, auf ewig begleiten wahrscheinlich. Das wird deine Nemesis werden. Das Spiel wird deine Nemesis werden.
Ja, oder ich finde dann tatsächlich auf der Gamescom so eine richtig physikalische, also die Matte ist ja auch physikalisch, aber es gibt ja auch so diese Aufbauten mit so richtig großen, klobigen Klötzen dann quasi, wo du wirklich spürst, dass du die Taste drückst.
Ja, da haben die üblicherweise, glaube ich, auf der Gamescom. Ich meine, da hätte ich sowas mal gesehen, so ein
Das gehört eigentlich zu jeder großen Messe so als Gimmick so ein bisschen mit dazu in den Entertainment-Familienbereich. Naja, jedenfalls stelle ich mir das so vor, dass ich dann wahrscheinlich da dann irgendwann zufällig mal hingehe und sage, ja, Stefan, hier komm, ich probiere das gerade nochmal. Und dann kommen so von oben, kommen so Luftballons runter und Leute kommen zu mir und sagen, Tobi, du hast es endlich geschafft.
Träume du nur deinen Traum, er sei dir vergönnt.
Ja, ich habe einen Tanztraum.
Vergönnt? Nein, gegönnt. Vergönnt?
Boah, vergönnt wäre quasi, glaube ich, wenn du mir etwas schenken würdest. Vergönnt klingt so nach...
Ich dachte, das wäre negativ.
Ja, ich glaube, das ist so, wenn du etwas vergönnt hast.
Wenn ich es dir quasi nicht gönne.
Ja.
Ja. Nein, ich gönne es dir aber. Außerdem...
Gegönnt.
Hast du noch weitere Vorsätze eigentlich? Bist du so ein Vorsatzmensch?
Ich bin nicht so ein Silvestervorsatzmensch. Ich bin so ein Mensch, der zwischendurch auch einfach irgendwelche Sachen sich vornimmt und dann tut. Also ich habe mich zum Beispiel vorgestern für einen Marathon angemeldet für 2019.
Ja.
Nachdem ich 2018 einen Halbmarathon gelaufen bin, habe ich mir jetzt gedacht, oh, ist ja langweilig, mache ich 2019 einen Marathon.
Ja, nee, klar.
Und also wahrscheinlich komme ich dann irgendwie durcheinander zwischen Dance Revolution und dem Marathon. Achso, ja genau. Und dementsprechend habe ich mir auch vorgenommen, für 2019 endlich alle vorhandenen, na, nicht alle, aber zumindest sehr, sehr, na, ist kein guter Vorsatz.
Was wolltest du sagen?
Zombies Run endlich mal zu komplementieren. Nicht komplementieren.
Komplementieren?
Komplettieren. Dankeschön.
Kann man das komplettieren, Zombies Run?
In dem Sinne von, dass es mehrere Seasons gibt und du dann halt, es gibt noch so ein paar Special Races, die du kaufen kannst, aber du kannst zumindest up to date mit der aktuellen Staffel sein. Was natürlich schwierig sind, weil ich glaube, es sind schon 7 oder 9 Staffeln, aber ich habe mir zumindest vorgenommen, da auch dieses Jahr dran zu bleiben und da wirklich. Ich komme meistens nicht über die erste Staffel hinaus, weil dann, also ich bin nach meinem Halbmarathon natürlich wieder nicht gelaufen. Bin letztens mal ein bisschen im Fitnessstudio gelaufen, aber das habe ich mir auch vorgenommen, tatsächlich da an Zombies Run mal wirklich dran zu bleiben und irgendwie, weiß ich nicht, jeden Dienstag oder Donnerstag dann mit Zombies Run zu laufen. Das ist das Schöne, wenn man so Vorsätze hat, die sich gegenseitig dann unterstützen. Also auf der einen Seite habe ich den Zwang, Zombies Run zu spielen, um dann diesen Marathon zu schaffen und nicht dabei zu sterben. Und gleichzeitig habe ich den Vorsatz mit Zombies Run, was dann den Marathon unterstützt.
Ich muss leider sagen, ich finde es einen sehr guten Vorsatz. Die Gesunderhaltung ist dann zu komplimentieren in dem Fall tatsächlich. Und Zombies Run ist ja auch eine tolle Angelegenheit. Mich hat es ein bisschen verloren, muss ich sagen. Was nicht an Zombies Run liegt, sehr gut gemacht, sondern daran, dass ich tatsächlich irgendwie doch die Musik mehr schätze und Zombies Run gar nicht so sehr brauche. Aber doch, ich könnte mir das auch vorstellen, wenn es wieder wärmer wird. Ich laufe nicht gern, wenn es kalt ist, weil dann muss ich immer irgendwie, dann muss man eine Jacke tragen und irgendwie Handschuhe, Mütze, ne, und dann läufst du da und dann schwitzt man unter der Kleidung. Das finde ich überhaupt nicht schön. Deshalb fällt es mir echt schwer, im Winter, also richtig im Winter, draußen Sport zu machen. Das irgendwie, ich habe das früher häufiger gemacht, mittlerweile irgendwie ist mir danach nicht mehr. Ich gehe dann lieber schwimmen oder sowas, da kann ich dann ins Schwimmbad gehen, da ist es idealerweise auch gut gewärmt, was hier im lokalen Schwimmbad oftmals nicht der Fall ist. Und dann kann ich schwimmen gehen.
Stimmt, es gibt ja einen warmen Badetag, da ist das Wasser so lauwarm.
Ja, ja, ja. Das ist tatsächlich hier im lokalen Schwimmbad ist es ein großes Problem, dass sie einfach, ich weiß auch nicht warum, da die Heizung immer kaputt ist oder so, keine Ahnung, aber es ist jedenfalls immer super kalt.
Das kostet ja Geld, also da, und du sollst dich ja erwärmen. Ja, du sollst dich aber ja erwärmen durch das Schwimmen. Also dir wird ja warm, wenn du wirklich trainierst.
Ja, also das ist natürlich auch klar, das mache ich auch gern, aber das Ding ist, wenn ich aus dem Wasser komme, will ich einfach nicht irgendwie direkt Eiszapfen irgendwie an mir hängen haben, sondern dann muss es schon, gerade im Winter, muss es schon einigermaßen warm sein. Zumindest eine Temperatur, dass man, wenn man aus kaltem Wasser rauskommt, dass man dann nicht sofort erfriert und das ist, oder irgendwie da zitternd irgendwie langläuft und das ja, ist hier leider nicht der Fall.
Oder du musst ja gleichzeitig irgendwelche Hitzekammern buchen, wo du dann schnell hinlaufen kannst.
Ja, ich springe dann halt einfach in den Whirlpool direkt, insofern da irgendwas frei ist, weil der ist auch mal da. Na egal, wir gleiten gerade etwas vom eigentlichen Thema ab. Ich wollte nämlich eigentlich irgendwie auch ein Spiel nennen, das, wenn wir jetzt so blicken auf das, was so in 2019 rauskommt. Wir müssen allerdings natürlich auch fairerweise sagen, dass wir ja beide zum Beispiel recht unerfahren sind, wenn es um die Xbox geht, um das Microsoft-Lineup. Und zumindest ich bin auch relativ unerfahren, was jetzt an PC-Kram rauskommt. Deshalb ist auch das eher hinten anstehend. Und ich habe jetzt hauptsächlich auf die Release-Liste für die PS4 geschaut.
Dito, beziehungsweise ich habe bei IGN geguckt, was es so an Release-Kalender gibt. Das heißt, es kann auch einfach noch Titel geben, die wir jetzt, also zumindest ich, einfach nicht gecheckt haben oder der Titel hat mir nichts gesagt. Ich habe nämlich auch zum Teil einfach nochmal geguckt, was davon habe ich denn zum Beispiel auch schon mal bei der Gamescom gesehen an Titel, vorletztes Jahr zum Beispiel. Also dann jetzt vorletztes Jahr, also 2017. Und da würde ich dann teilweise drauf eingehen. Und ich habe ansonsten so ein bisschen im Internet gefischt, was es ja an Trailern gibt. Ja, das war so meine Vorbereitung.
Ich habe auch selbiges getan. Ich habe durch Release-Listen gestöbert und da auch vieles auf der Gamescom 2018 gesehen, was dann tatsächlich auch rauskommt. Einer dieser Titel soll Kingdom Hearts 3 sein, am 29. Januar erscheinend. Ich muss sagen, also ich freue mich insofern auf Kingdom Hearts 3, als dass ich die beiden Hauptspiele gespielt habe und mir die Demo auf der Gamescom sehr gut gefallen hat, wenngleich dort ist natürlich unbestreitbar so ist, dass das Kampfsystem sehr weird sich nach wie vor anfühlt. Also es nimmt einen ständig so ein bisschen raus, indem man irgendwelche Special Moves macht, die dann dazu führen, dass man durch Button Mashing eher irgendwie was erreicht oder durch Quicktime Events. Aber es hatte nicht so einen richtigen organischen Kampfflow, in den ich irgendwie hineinkam. Dennoch ist es so, dass die Figuren sehr charmant und liebevoll sind. Die Disney-Lizenz ist nach wie vor einer der großen Pluspunkte von Kingdom Hearts 3. Also wenn dann irgendwie die ganzen, das Toy Story-Lineup und irgendwie Donald und Goofy und Herkules und ne, die ganze Breite der neuen und alten Disney-Figuren irgendwie auftaucht, dann ist das schon was enorm Charmantes. Etwas, was sich wahrscheinlich für die Weihnachtszeit auch gut geeignet hätte. Jetzt kommt es im Januar, möglicherweise, ja, kann ja immer noch verschoben werden. Und ich würde fast davon ausgehen, dass es nochmal ein, zwei Monate verschoben wird. Aber ja, also Kingdom Hearts 3 am 29. Januar wird auf jeden Fall ein Titel sein, auf den ich ein Auge werfen werde.
Ist ja auch, wenn sie es schon verschoben haben und den Weihnachtseinkauf verpasst haben, etwas, was sich für das Ostergeschäft lohnt.
Das Ostergeschäft, stimmt, ja.
Also es gibt es ja auch. Ja. Und also zu Ostern schenkt man auch vor allem Kindern ja was. Und dann kann man halt schon auch nochmal da drauf aufspringen.
Ja, es geht gegen Ende des Fiskaljahres.
Und manchmal ist es ja auch schlau, das Weihnachtsgeschäft zu überspringen, weil dann sind nämlich die ganzen großen Titel draußen und dann schafft man es halt in einem ganz normalen Geschäft.
Das stimmt. Also im Januar und Februar, habe ich jetzt gesehen, kommt nicht sonderlich viel an jetzt riesengroßen, enormen Blockbuster-Titeln. Das kommt dann eher so ein
Tropico 6 kommt.
Hast du es aufgeschrieben?
Jetzt persönlich nicht, aber ich weiß, dass es kommt. Ich habe hier gerade nochmal geguckt. Das war so ein Titel, den ich mir nicht aufgeschrieben habe, weil mich der nicht überzeugt hat. Aber ich bin jetzt auch kein. Ich fand das irgendwie, glaube ich, mit 16, als es, glaube ich, das erste Tropico gab, also vor 15 Jahren knapp, fand ich das ganz witzig. So, aber mich hat die Präsentation auf der Gamescom nicht überzeugt. Ich fand das eigentlich sehr alter diktatorischer Wein in alten Schläuchen.
Alter Wein in alten Schläuchen?
Ja. So okay. Ungefähr. Oder neuen Schläuchen.
Und was hast du aufgeschrieben auf deiner Liste? Würde mich ja jetzt schon mal, gib mir mal so einen, würde mich ja schon interessieren, was du da so stehen hast jetzt. Ich weiß ja selber noch nicht, was das ist.
Was ich interessant fand für Januar, Resident Evil 2, das Remake.
Ja.
Ich fand das sehr spannend. Ich habe mir da ein Video angeguckt zu so einem, da hatte der eine von den Rocket Beans, so 4 Stunden durfte das schon mal spielen. Das sah ganz gut aus. Und reizt mich insofern, dass es halt ein alter Titel ist, also auch alte Spielhandwerkskunst mit schicken, neuen, detailreich animierten Gesichtern und so weiter und so fort.
Ich habe tatsächlich auch noch das erste Resident Evil als Remake oder als Remaster auf der PS4 und müsste das noch irgendwann mal spielen. Dazu bin ich aber tatsächlich noch nicht gekommen.
Ja, dann sag du mal einen.
Ich habe als nächstes Outward vom 12. Februar. Ein Titel, ein unscheinbarer Titel, Outward, den ich so jetzt eigentlich auch nicht auf dem Schirm hätte. Aber eben hier tritt genau dieser Fall ein. Ich habe Outward auf der Gamescom 2018 gesehen. Wir haben auch im Gamescom-Diskurs-Podcast darüber gesprochen. Und ich habe ein Interview geführt mit einem, ich glaube, das war Producer, Creative Director des Studios. Outward ist so eine, wie sagt man das, ist eigentlich so eine Art Dark Souls-Geschichte kombiniert mit einer starken Koop-Facette, also sowohl Splitscreen, also lokaler Koop, als auch Online-Koop. Und das Ganze natürlich ein relativ knackig schweres Spiel mit Survival-Aspekten. Was im Grunde, ich finde es interessant aufgrund der Tatsache eben, dass es so einen starken Fokus auf Koop legt. Das wäre so ein Titel, wo ich sagen würde, Tobi, lass uns das doch mal zusammen spielen. Ich glaube, das könnte ganz unterhaltsam sein.
Und es ist schön bunt.
Es ist schön bunt an sich, ästhetisch, aber nur so bedingt schön, fand ich. Also,
ja, schön ist es nicht, aber bunt.
Man muss natürlich dabei auch immer berücksichtigen, es ist bunt, ist aber kein Spiel, wo man sagen würde, so, oh, Augenweide.
Das könnte so ein Satz werden. Schön ist es nicht, aber bunt.
Ja, es ist
so wie, was weg ist, ist weg.
Es ist keine Augenweide. Es ist, man muss dabei natürlich aber auch berücksichtigen, dass man schon in der Lage sein muss, auch oder dass die Konsole auch in der Lage sein muss, eben das Spiel für den Splitscreen zu rendern, ohne dass es zu irgendwelchen Stotterern und Frame-Einbrüchen kommt. Daher kann man davon ausgehen, dass also das Ganze grafisch jetzt nicht so sonderlich toll sein wird. Es hat natürlich auch nicht die Eleganz und Präzision eines Dark Souls. Also da darf man auch nicht zu viel erwarten. Ich glaube, vor allem wird das Unterhaltsame daraus resultieren, dass man entweder mit einem Freund oder einer Freundin das lokal im Koop spielt oder eben über einen Online-Multiplayer und sich damit vergnügt.
Ich denke online vor allem, weil Splitscreen gerade bei so Spielewelten.
Ja, wer will 2019 noch Splitscreen?
Ja, wer will noch zu irgendwem nach Hause kommen? Dann müsste man sich ja mit denen physikalisch interagieren und einem die Hände geben. Und
so. Oh, da haben wir auch eine spannende Folge, die wir machen werden im nächsten Jahr zum lokalen gemeinsamen Spielen. Aber, das ist bereits in Vorbereitung, aber darüber können wir jetzt noch nicht sprechen. Das ist noch streng geheim. Was hast du noch auf deiner Liste, Tobi?
Ich habe noch auf meiner Liste Anno 1800 kommt.
Ja.
Habe ich mir damals auch auf der Gamescom angeschaut.
Hast du dir das erste Anno runtergeladen, was ja gegenwärtig, oder das war jetzt vor kurzem irgendwie kostenfrei?
Ja, genau. Nee, das habe ich leider nicht gemacht, aber Anno.
Aber das ist ja auch, da habe ich mich gefragt, ne? Du hast mir das, glaube ich, geschickt, ne? Anno ist kostenfrei irgendwie verfügbar gewesen, aber es war nur für PC, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, genau, Anno 1800 kommt auch erstmal nur für den PC raus.
Okay, dann kannst du es ja gar nicht spielen.
Oder hast du. Nö, aber ich habe es mir aufgeschrieben, weil es wichtig ist.
Ah, okay.
Also, weil ich habe mir das auch nochmal angeschaut und was ich mir nochmal aufgeschrieben habe, war unter anderem halt ein echt toller Detailreichtum. Ich habe mir auch ein kurzes Let's Play von der Gamescom von Pete's Meat angeschaut. Und was mich echt beeindruckt hat, war, du kannst sehr, sehr weit rauszoomen und dadurch sehr gut deine Städte quasi planen und also so Handelswege und solche Geschichten, sodass es quasi schon aussieht wie eine Karte eigentlich, aber das ist trotzdem die Ansicht von oben. Und dann kannst du aber so nah ranzoomen, dass du dann halt wieder siehst, wie schon irgendwie die ersten Handwerker unterwegs sind. Das fand ich zumindest aus meiner Perspektive schon ziemlich toll. Was die mir damals auch gezeigt hatten auf der Gamescom, war so Features wie Streiken. Es ist ja Zeit der Industrialisierung, es gibt so Arbeiterverbände und so weiter und die musst du quasi zufriedenstellen, sonst fangen die an zu streiken und entweder kannst du dann darauf eingehen oder kannst du auch, glaube ich, die Polizei dann quasi einsetzen. Seeschlachten gibt es natürlich und ich finde natürlich den Industrialisierungsflair und auch die Gebäude gerade aus dem 19. Jahrhundert an der Stelle schon eigentlich echt schön. Also ich stehe jetzt nicht so auf so Schornsteine und so, aber die Architektur, die sie zeigen, und dann gab es auch so einen kurzen Trailer, wo dann ein Schiff losfährt und auch auf so eine Insel, so eine karibische Insel rüber schippert, wo du dann auch mehr so dieses Inselflair hast. Das fand ich schon ziemlich toll.
Gesundheit.
Er kriegt direkt Allergien bei PC-Spielen. Lass uns über was anderes reden.
Ja, ich frage mich gerade, meinst du das Anno? Ich habe jetzt gerade auch noch mal so über meine Liste geschaut und ich habe kein Realtime-Strategy-Spiel, was nicht besonders überraschend ist aufgrund der Tatsache, dass ich hauptsächlich nach der PS4 geschaut habe und auf den Konsolen ist generell das Line-up an Realtime-Strategy-Spielen etwas, sagen wir es mal so, limitiert.
Tot.
Bis tot. Und ich frage mich gerade, ob du der Auffassung bist oder so abschätzt, dass Anno 1800 möglicherweise das Realtime-Strategy-Spiel 2019 werden könnte.
Ja.
Glaubst du?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon draußen ist, weil es gab noch einen Warhammer. Habe ich mir damals auf der Gamescom angeguckt.
Ja, aber das wird kein Game of the Year.
Das ist aber nicht, das ist durch die Warhammer-Geschichte ist das zu sehr Nische. Das spricht eher halt den Fantasy-Spieler an. Nee, ich finde es jetzt auch nicht. Ist auch egal, aber ist ja schon abgehakt mit. Also Warhammer spricht dann halt, glaube ich, ganz gut die Leute aus so dem auch Tabletop-Bereich tatsächlich an. Genau, das war aber Total War, Warhammer, so rum war das sogar. Aber das ich glaube, Anno, gerade durch diesen auch ein bisschen Wuselcharakter und auch durch das, die Thematik und auch über die Anschlussfähigkeit an den Mainstream, über gerade auch das beliebte Thema Industrialisierung, hatten wir in Assassin's Creed 4 Origins zum Beispiel auch schon, ist jetzt ein anderes Genre, aber quasi Industrialisierung als Thema ist so ein bisschen wie, hey, wir haben hier Zombies im Spiel.
Moment, Assassin's Creed Origins?
Nicht Origins, Syndicate.
Syndicate. Na, ich dachte auch gerade so ein bisschen darüber nach, über die Real-Time-Strategy-Zukunft. Ich glaube aber auch, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube, die Siedler hat großes Potenzial. Die Siedler aber wird wohl erst 2020 erscheinen, würde ich jetzt einfach mal stark vermuten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie da schon einen Release-Zeitraum angekündigt hatten, aber nach dem, was ich auf der Gamescom gesehen habe, würde ich stark vermuten, dass es eher Richtung 2020 geht.
Ich prophezeie, dass das nächste Thema auch, was wir haben, nämlich gerade von hier Dings Assassin's Creed Odyssey, tatsächlich auch quasi die Antike bleibt und dass wir auch nochmal ein paar antike Spiele, also sowas wie Anno minus so und so viel.
Nein, meinst du echt?
Doch, kann ich mir gut vorstellen.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also, dass die Antike noch weiterhin nochmal ein Thema bleibt, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, natürlich, aber dass es jetzt ein Anno in der Antike in naher Zukunft geben wird, kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
nicht in naher Zukunft, aber ich könnte mir schon vorstellen. Also, ich glaube, dieses Industrialisierungsthema ist schon so ein nicht aufspringen, aber dass es in der Spielebranche schon auch immer so Zeitalter gibt, die für auch die anderen Spieleentwickler quasi interessant sind. Also im Sinne von, da macht jemand was zur Antike, dann machen wir jetzt auch was zur Antike. Jetzt also, da macht jemand was zur Industrialisierung, dann machen wir auch was zur Industrialisierung. Und dass sich das dann natürlich aber auch ein bisschen zeitversetzt erst abzeichnet, rauskommt, ist natürlich klar.
Gewissermaßen ist das klar, dass wir irgendwie auch populäre Sujets irgendwie identifizieren können. Ich würde tatsächlich auch zustimmen, dass es gegenwärtig die Industrialisierung bzw. Frühindustrialisierung ist. Auch Red Dead Redemption ist ja zum Beispiel ein Spiel, das irgendwie in der frühen Industrialisierung spielt. Na, wobei, ja doch, na ja, also nicht 1899, ne? Also, schon noch eine.
Ja, schon noch Industrialisierung.
Ja, also ja, könnte man sagen, ja.
Moderne bricht ja eher quasi mit den Weltkriegen so ein bisschen aus.
Ja, es ist auch ganz interessant, wenn man dann irgendwie in diesem eigentlich dieser Outlaw-Mentalität durch die Prärie reitet und sieht dann aber auch irgendwie, dass es zum Beispiel also wirklich mittlerweile auch in Red Dead Redemption voll funktionale und enorm eindrucksvolle Züge gibt oder auch irgendwie am Wasser, am Ufer entlang reitet und da sind halt einfach Frachtschiffe zum Beispiel. Ja? Also da ist man dann so, stellt man dann so ein bisschen fest, okay, die Welt dreht sich weiter. Apropos, die Welt dreht sich weiter. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber.
Ja, ich wollte auch aber eigentlich nur.
Achso, du wolltest noch was sagen, entschuldige.
Ja, ich glaube nämlich, dass gerade das Antikenthema nämlich auch nochmal anschlussfähig ist an aktuelle gesellschaftliche Verfasstheit.
Inwiefern?
Insofern, dass die gewalttätige Auseinandersetzung, also auch quasi und das Kraftvolle, also auch so diese Idealtypen von Körpern, von aber auch von, also ich glaube, die Antike ist einfach etwas, was ziemlich beliebt wieder wird. Also wir hatten ja auch schon mal mit entsprechenden Age of Empires Teilen und so weiter auch schon mal die Antike quasi als, aber so diese auch großen Weltreiche, also auch das Anhimmeln quasi von großen Nationen, wo ja auch der Rückfall quasi, der Wunsch zurück zur eigenen Nation, der sich ja dann auch so ein bisschen in Rom, Ägypten, die Griechen und so weiter dann auch ausdrücken kann, glaube ich schon, dass da was kommt.
Ja, das kann ich schlecht beurteilen. Müssen wir beobachten. Können wir mal notieren und dann in der Weihnachtsfolge 2019 können wir dann darüber reflektieren,
ja,
und schauen,
ob das jetzt eher an so einem Bereich von 2019 bis 2022.
Ach ja, dass da nochmal irgendwie Spiele kommen, die in der Antike spielen, ist klar.
Ja, es geht ja nicht darum, dass Spiele kommen, die in der Antike spielen, sondern dass das durchaus ein wiederkehrendes Thema ist.
Ja, mal schauen. Mal schauen. Ich bin gespannt.
Ich sammle demnächst einfach alle antiken Spiele.
Und dann haust du sie mir um die Ohren. 2009. Naja, ein weiteres Remaster oder Remake, könnte man sagen, habe ich mir hier notiert. Am 14.02., am 14. Februar, am Valentinstag,
ja, super,
erscheint Catherine Full Body für die PS4.
Warte mal.
Erinnerst du dich noch an Catherine für die PS3, Tobi?
Catherine. Das Spiel mit der Sonderedition, mit der Boxershorts, mit dem Herzchen drauf.
Genau, die ich auch habe, ja. Die in diesem Pizzakarton kam, Stray Sheep hieß diese Bar. Und der es Protagonist. Gibt ein,
was war das? Remake?
Ist, glaub ich, das ist, glaube ich, ein, so ein Remake oder ein Remaster, das heißt Catherine Full Body. Und da gibt es irgendwie noch eine, es gibt eine zusätzliche Figur, die irgendwie eine Rolle spielt und es soll alles erotischer werden. Catherine war ja eigentlich kein sonderlich erotisches Spiel. Es soll noch deutlich erotischer werden, deutlich reizvoller werden. Es geht ja im Grunde, eigentlich geht es in Catherine ja eigentlich um einen jungen Mann, ich glaube namens Vincent war, glaube ich, sein Name, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und der sozusagen lange Zeit schon mit seiner Partnerin Catherine mit K zusammen ist. Und Catherine mit K wünscht sich gern mehr, möchte gerne auch irgendwie eine Familie gründen und so weiter. Und er aber zögert das so hinaus und kann nicht so richtig, hat so eine Bindungsphobie, ist eigentlich so ein Bindungsphobiker und verbringt dann sehr viel Zeit in einer Bar, wo er die junge, aufreizende Catherine mit C kennenlernt und dann auch irgendwie, ist jetzt kein Spoiler, dann noch irgendwie eine Liebschaft beziehungsweise irgendwie eine erotische Affäre mit ihr anfängt, sexuelle Affäre mit ihr anfängt und also mit der Catherine mit C und dann von Schuldgefühlen heimgesucht wird und hauptsächlich spielt das Spiel eben so in Albträumen. Ist eigentlich ja so ein Puzzle-Game, könnte man sagen. Ein Puzzle-Game geknüpft an moralische Entscheidungen. Und Catherine Full Body wird sozusagen dann die Neuauflage. Wäre für mich nochmal eine Gelegenheit, weil ich habe Catherine tatsächlich nur einmal durchgespielt. Und ich fand das schon ein sehr interessantes Spiel. Nicht perfekt, kein Meisterwerk. Fand es aber ein sehr interessantes Konzept.
Also
Catherine Full Body schaue ich mir, glaube ich, an.
Das irritiert mich.
Warum irritiert dich das?
Ach, das ist so ein Titel, der ist irgendwann mal aufgetaucht. Du hast den damals gespielt und das ist aber sowas, darüber hat sonst nie jemand irgendwann irgendwie wieder gesprochen oder jemals, dass ich dieses Spiel irgendwo gesehen hätte oder es irgendeine Relevanz hatte. Und jetzt ist es so, ja, das kommt jetzt irgendwie als Remake wieder.
Natürlich, Catherine ist doch ein eindrucksvoller Titel. Hat auch einen unglaublich charmanten Stil. Also Catherine Full Body, kann ich nur empfehlen, im Auge zu behalten, wenn man sich für abstruse, und ich meine wirklich abstruse, japanische Puzzle-entscheidungsbasierte Spiele begeistern kann.
Ja, was ich allerdings vorhin auch schon gesehen hatte, war, es gibt ja einen Artikel auf Kotaku, der ist tatsächlich auch am 21. Dezember, also tatsächlich auch noch frisch, wir machen ja keine Presseschau, aber der ist noch relativ frisch, der heißt Catherine Classic just got rated in Australia and we're not sure why.
Catherine Classic?
Ja.
Ja. Ja, wahrscheinlich, weil es irgendwie, Moment mal, die Catherine Classic, die ursprüngliche Version, got rated in Australia.
Ja.
Also darf in Australien verkauft werden, was sie wahrscheinlich vorher nicht durfte.
Ich muss mal kurz gucken, ich habe das hier jetzt nur
erzählt hast. Wir müssen jetzt keinen Artikel hier on air lesen. Aber ja, ich kann, Catherine Full Body wird bestimmt interessant. Also einfach mal im Auge behalten, am Valentinstag mal dran denken.
Aber dass sie es am Valentinstag rausbringen, ist ja auch witzig.
Ja, ja.
Gibt es schon die Special Edition Ankündigung, die Collectors Edition?
Keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, dass es als Veröffentlichung für diesen Zeitraum geplant ist. Nochmal eine Collectors Edition würde ich mir nicht kaufen. Also das würde ich nicht machen. Aber ich
würde es jetzt eher interessant finden, was sie da reinpacken. Weil also, was war es irgendwie? Eine Boxershorts, ein Pizzakarton und Spielkarten?
Ja, warte mal. Also die Special Edition selbst war in einem Pizzakarton.
Ach so, ja, so war das.
Und dann konnte man das so aufklappen und darin war dann eine Boxershorts mit Herzchen drauf. Es war ein T-Shirt, so ein rosanes T-Shirt, auf dem Rave steht. Stimmt. Auch wo das V auch so ein Herz ist mit einem Pfeil durch. Das trage ich auch immer noch als Schlaf-T-Shirt tatsächlich, auch wenn es schon ein bisschen zerrissen ist. Dann gab es den Soundtrack zum Spiel. Es gab ein Artbook und ein Poster.
Richtig.
Und was hast du noch auf deiner Liste?
Ich habe noch auf meiner Liste, wieder aufmachen, was ich nicht selber spielen wollen würde, was ich aber interessant fand, Days Gone.
Days Gone, ja, am 26.04.
Ja.
Einer der größeren Sony-Exklusiv- oder PlayStation-Exklusivtitel.
Ja, im Internet hat das jemand auf YouTube so bezeichnet als, wenn du Last of Us, Sons of Anarchy und noch irgendwas Drittes in einen Mixer wirfst, dann bekommst du genau das raus,
dieses Spiel. Ja, das, was ich bislang gesehen habe, hat mich nicht daran glauben lassen, dass Days Gone, oder sagen wir es mal so, ich habe die starke Vermutung, dass Sony zu Beginn davon ausging oder darauf setzte, dass Days Gone möglicherweise der große neue PlayStation-Titel wird. Ich denke, diese Erwartungen erfüllen sich nicht. Es sieht zwar unterhaltsam aus, aber keinesfalls wie ein Titel, von dem man sagen könnte, das reicht jetzt in ein Niveau von Uncharted oder The Last of Us hinein oder God of War. Insofern, oder Horizon Zero Dawn, das ist ja sozusagen jetzt das letzte größere Sony-Ding gewesen. Deshalb vermute ich, dass Days Gone, oder ich befürchte auch, dass Days Gone eine eher randständige Existenz erfahren wird. Da ist ja auch so, dass irgendwie schlachtet man ja auch riesige Zombie-Horden ab und das wird einfach nicht die emotionale oder auch kreative Spannung haben, die man sich ursprünglich von diesem Titel versprochen hat. Gehe ich mal davon aus.
Auf mich hat das halt so ein bisschen den Eindruck gemacht, der Vergleich, man hat vorher Walking Dead im Fernsehen geguckt und danach Zombie Nation. Beides quasi so Apokalypse-Serien und Walking Dead ist halt super toll an manchen Stellen. Die aktuelle Staffel, nee, letzte Staffel war nicht so toll. Aber wenn du danach quasi in eine andere Serie reinschaust und dir denkst, okay, das ist jetzt aber nur halb so gut. Und so ähnlich hatte ich das Gefühl bei dem Trailer und bei dem Gameplay, was ich gesehen habe jetzt von Days Gone. So, ich habe schon sowas wie Last of Us gespielt, ich habe schon sowas wie, also das kann man natürlich nicht vergleichen, aber auch Walking Dead quasi das Spiel gespielt und beides waren gute, tolle Titel und das war jetzt eher so, ja, das ist halt so ein Spiel halt. Also das hat mich jetzt nicht gefesselt irgendwie wie der zweite. Gut, das ist auch was anderes, da hat man natürlich auch noch die Erinnerung an Last of Us 1 drin, aber zum Beispiel der Trailer von Last of Us 2 war zum Beispiel einfach besser.
Ja, es ist so, dass, also ich dachte auch so ein bisschen an, was ja auch im nächsten Jahr kommt, ist Overkill's The Walking Dead, dieser Walking Dead Shooter. Und ich dachte so ein bisschen bei dem Vergleich daran, ich habe die Serie ja nicht gesehen, aber so als würde man quasi die Telltale-Spiele spielen, insbesondere die ersten zwei Staffeln und dann dieses Overkill's The Walking Dead oder das, was damals, glaube ich, von Activision gemacht wurde. Das sind also Shooter, die eher so im Bereich des Trivialen, glaube ich, unterwegs sind. Und ich befürchte eben auch, dass Days Gone dieses Schicksal etwas ereilen könnte. Ich würde letztendlich einfach vermuten, dass das Zeitalter des klassischen Zombies auch jetzt erstmal so ein bisschen vorbei ist, weil es einfach sehr viel Zombie-Übersättigung gab.
Erstens das, so schon wieder Zombies und dann war es mir zumindest in dem Trailer einfach zu viel. Das hatte auf mich eher so was heißt Realismusanspruch, aber quasi die Ernsthaftigkeit eines Far Cry vielleicht. Oder also noch darunter, weil es gab dann das war schon ganz interessant gemacht. Also man ist in so einem Camp unterwegs und dann steigt der Protagonist auf ein Motorrad und fährt durch die Nacht und bei dieser Nachtszene war ich schon durchaus beeindruckt, weil das war so dieses, der ist alleine im Wald unterwegs und du siehst die Scheinwerfer von dem Motorrad und also siehst den aus der Third-Person-Perspektive. Das kann man ja auch noch mit dazu sagen. Und dann hält er kurz an und sieht so drei Wölfe, die an so einer Leiche rumfressen und er macht auch zu allem Kommentare, das fand ich auch gut gemacht, also das wirkte schon alles irgendwie stimmig und dann fährt er weiter und dann fällt auf einmal auf, dass einer der Wölfe ihm hinterher gelaufen sind und dann erschießt er im Fahren einer von diesen Wölfen, hat aber dann die Situation, dass vor ihm eine Leine gespannt worden ist, die ihn vom Motorrad haut. Wo er dann aufsteht, sich so ein kurzes Scharmütze liefert und dann auch feststellt, dass sein anderes Motorrad da schon liegen geblieben ist. Und er befreit dann nach weiteren Schießereien und Einsatz von Fallen, Bärenfallen. Das fand ich auch ganz lustig, dass das auch ein bisschen auf dieses Kombinieren von ich finde hier eine Bärenfalle, die lege ich woanders hin, dann werfe ich einen Stein und solche Geschichten. Das hatte so ein bisschen auf mich den Eindruck von Kombinationsspiel. Und dann rettet er aber seinen Kumpel. Und dann genau just in dem Moment, wo sie quasi den Typen gerettet haben, kommt ein Zombiebär den Berg runter gestatzt und macht schon so. Und dieser Zombiebär hat Stacheldraht, eine Axt und allerlei andere irgendwie Dinge an sich und stellt sich dann so auf und macht. Und an dem Punkt haben sie mich verloren. An dem, also bei dem Zombie-Bären war bei mir tatsächlich einfach rum. Das war so ein, ich weiß nicht, warum mich das so stört, weil es ja eigentlich, also Zombies eh schon so absurd sind, aber dieser Zombie-Bär, das war irgendwie so dieses von, wir hauen hier jetzt noch was rein, so, also wie bei, wenn man bei Filmen immer so kritisiert, so, ah, okay, jetzt wäre ein kurzer Moment Zeit für Charakterentwicklung. Nein, noch mehr Action!
Naja, ich weiß nicht, also der Zombie-Bär stört mich eigentlich nicht und ich möchte auch sehr gerne, dass Days Gone auch ein Erfolg wird, und weil ich es dem Studio einfach auch gönne. Das ist ja von Sony Band. Die haben Uncharted The Golden Abyss gemacht auf der PS Vita und haben sozusagen einen der wenigen hochkarätigen, wirklich gut produzierten PS Vita-Titel gemacht, in, sozusagen aus Sony eigenem Hause, der aus Sony eigenem Hause kam. Und ich habe schon auch ein bisschen Vertrauen in das Studio. Vielleicht waren meine Erwartungen zu hoch gesetzt an Days Gone, einfach auch, weil Sony Band schon wahnsinnig lange dran gearbeitet hat. Oder ich bin vorschnell in meinem Urteil, denn was wir jetzt von Days Gone gesehen haben, liegt ja schon eine Weile zurück. Sie arbeiten sicherlich weiter daran. Und ich habe noch keinen wirklichen Eindruck von der Spieldynamik insgesamt. Ich weiß nur eben, und das ist, also ich weiß nur, dass wir nicht die Erwartung haben sollten, hier kommt ein The Last of Us auf uns zu oder hier kommt ein narrativ getriebenes Spiel. Nein, es wird wahrscheinlich eher eine Open-World, Zombie-Action-Kaskade, die, wenn es gut läuft, wirklich einen guten Flow erzeugt und ein schönes Pacing hat aus Survival-Elementen, Crafting und Kämpfen. Vielleicht mit irgendwie noch ein paar spannenden Side-Quests garniert. Ich denke nur, dass möglicherweise auch Sony größere Erwartungen an Days Gone hatte, als es letztendlich zu erfüllen in der Lage sein wird.
Bei dem Punkt Open World, das war auch etwas, was mich dann wiederum auch im ersten Moment beeindruckt hat, als ich mir das heute Morgen angeschaut habe, nochmal fix, war einfach so dieser Moment von, oh, Zombie-Apokalypse, aber der kann da so rumfahren und so und ist anscheinend unterwegs und macht unterschiedliche Dinge und kann sich jetzt entscheiden, ob er da bei den Wölfen bleibt oder nicht. Das fand ich schon auch ganz nett und vielleicht ist auch so diese Zombie-Horden- Schnetzelei vielleicht auch durchaus reizvoll.
Das muss man wahrscheinlich auch selber erstmal gespielt haben, um diese Erfahrung nachvollziehen zu können.
Das kommt mit dazu. Nur, also auf der narrativen Ebene war ich, also hat mich nicht interessiert, wer ist der Protagonist, was treibt ihn jetzt an und solche Geschichten. Aber das,
Outlaw, Biker-Dude.
Ja, das ist halt auch so, also American. Wir sprechen ja auch immer viel über so Fragen von Identifikation mit den Spielehelden. Der Protagonist machte jetzt auch, also ich weiß bis jetzt noch nicht mal, wie er heißt, machte auf mich jetzt bis jetzt auch noch keinen irgendwie super interessanten Eindruck, wobei ich auch sagen muss, dass ich damals Walking Dead geschaut habe, die Serie auch, da Figuren mit dabei waren, wo ich mir am Anfang dachte, sind die nervig, und mittlerweile sage, wow, sind super toll.
Ich habe tatsächlich also auch so eine ähnliche Befürchtung für Far Cry New Dawn am 15. Februar. Die ist ja, Far Cry New Dawn wurde ja jetzt erst kürzlich bei den Game Awards angekündigt und ist auch so ein Titel, der jetzt wieder stärker in diese, ich sag mal, Full-Frontal-Action-Richtung geht, ja, also wirklich viel Chaos, viel Action, viel Überzeichnung, was ich grundsätzlich nicht schlecht finde, denn es steht dem Far Cry-Spiele-Design und dem Far Cry-Universum, sag ich mal, und dem Far Cry-Franchise durchaus gut. Wir denken zurück an sowas wie Far Cry Blood Dragon. Also das ist doch durchaus keine schlechte Entwicklung. Mich persönlich hat es aber nicht so interessiert. Trotz zwei wirklich interessanter Protagonisten ist es so, dass also für mich wirkte das auch etwas trivial. Wobei ich auch sagen muss, ich habe die letzten Far Cry-Titel jetzt auch nicht mehr gespielt.
Das sieht ja aus, als hätte man aus Far Cry ein Saints Row gemacht.
Ja, aber du kennst doch immer, das ist doch immer sozusagen fast jedes zweite Far Cry ist doch sozusagen so ein Zwischen-Far Cry, könnte man sagen, indem sie sozusagen alles über Bord werfen und so eine krasse Überzeichnung zelebrieren.
Ja, ich weiß, Far Cry Primal gab es ja auch, aber also Far Cry New Dawn, also das sieht ja tatsächlich aus wie, das erinnert mich super stark an Saints Row, ist einfach bunt bis zum Geh nicht mehr.
Ja, also, aber es wird nicht so drastisch wie Saints Row wird es nicht werden. Also Saints Row ist ja eher tatsächlich eine reine Satire, eine reine Albernheit. So krass wird es nicht werden.
Das sieht schon ziemlich albern aus.
Also davon gehe ich tatsächlich nicht aus. Ich glaube, der Saints Row ist ja so ziemlich eines der vulgärsten Spiele, die wir so finden können. Und ich weiß nicht, ob das dem Far Cry-Vergleich ansteht.
Nee, das nicht. An Saints Row kommt da auch nichts ran. Aber da gibt es zum Beispiel einen Büffel, der aussieht, wie als wäre eine Wiese, der auf einen Hund zureitet, Trab, der schwarz ist mit Skelett-Tätowierungen und überall sind bunte Blümchen.
Schaust du dir gerade die Screenshots an, oder
was? Ja.
Dann lass uns aber doch mal lieber weitermachen, bevor wir jetzt hier zusammen Screenshots angucken.
Ich habe mir ja nicht zusammen Screenshots angeschaut, sondern einfach nur festgestellt, dass es sehr, sehr, sehr bunt ist.
Ja, sag ich ja.
Versuchst das nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bildlich zu beschreiben.
Ja, es ist auf jeden Fall eines dieser stark überzeichneten Far Crys.
Ja, okay. Hast du noch was?
Ich hab noch was. Hast du noch was?
Ich freue mich auf Team Sonic Racing. Das hat auf der Gamescom Spaß gemacht.
Ja, aber Team Sonic Racing?
Ja.
Da, irgendwie kann ich nicht über Mario Kart hinaus.
Was?
Ja, das sind ja alles diese, also Team Sonic Racing kommt und es kommt auch, hier Crash Bandicoot, Racing Team irgendwas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt. Irgendwie packen diese Titel mich nicht so richtig. Ich weiß nicht, warum. Es ist vielleicht einfach, weil ich habe ständig diesen Vergleich zu Mario Kart im Hinterkopf und das ist einfach schwer zu schlagen. Und dann kann ich
habe da kein Problem mit.
Ja? Ich weiß nicht. Also Sonic Racing Team fand ich auf der Gamescom auch irgendwie so, ja, okay, ist so ein Mario Kart-Abklatsch irgendwie. Ja.
Aber auch nur immer Mario Kart ist auch nicht Mario Kart.
Und es ist ja auch fair enough, weil Mario Kart ist ja nun mal
und Mario Kart kann ich nicht spielen.
Ist ja nun mal Nintendo-exklusiv.
Außer eben auf meinem Super Nintendo.
Eben, ich habe auch, also wir haben ja beide keine Switch und insofern fair enough, dass es irgendwie eine Alternative geben soll. Viele Titel haben sich aber auch schon daran die Zähne ausgebissen. An Mario Kart, ja. Also an dem Versuch, daran zu kommen. Da gab es doch so einige. Da gab es auch mal von Sony, gab es auch mal so ein ambitioniertes Projekt, was irgendwie in diese Richtung gehen sollte, wo man irgendwie auch noch so Figuren individualisieren konnte. Da konnte man Stages bauen. Ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf der PS3, glaube ich. Ach Gott, wie hieß das denn? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall haben viele Titel versucht, sich daran die Zähne auszubeißen. Bislang hat es noch keiner geschafft.
Ja, aber das hatte ich mir jetzt noch aufgeschrieben, ob ich das dann tatsächlich spielen werde oder nicht. Aber ich fand das ganz witzig.
Anthem kommt am 22. Februar auch. Da kommt doch noch einiges im Februar, sehe ich gerade. Anthem wird, glaube ich, dann so der erste große Titel, erste große westliche Titel vielleicht, könnte man sagen. Abgesehen von, also da wir jetzt sozusagen Kingdom Hearts 3 und Catherine Full Body, gut, Catherine Full Body ist keiner der Großen. Also Far Cry auf jeden Fall, wenn wir davon ausgehen, dass wir Far Cry fast wie so eine Art Spin-off betrachten können, wird Anthem dann der große erste Blockbuster in 2019.
Ja, das ist so ein bisschen das Erbe von Mass Effect.
Ja, natürlich. Ist ja BioWare. Also, das überrascht mich nicht, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Und ich hätte persönlich auch durchaus Lust, Anthem zu spielen. Ich glaube, dass es ich glaube tatsächlich, dass es letztendlich spielerisch trivialer ist, als es ausschaut. Es schaut aber super gut aus. Und ich finde auch, also ich vermute fast, dass es nicht die Tragweite einer originären BioWare-Erzählung zu erreichen in der Lage ist, weil das dem Paradigma dieses Multiplayer-Titels ja auch entgegenstehen könnte. Aber das ist sowas, wenn du zum Beispiel sagen würdest, hier, ich organisiere mir eine PS4, dann würde ich sagen, lass uns doch mal zusammen Anthem spielen. Ja, dann tauchen wir in diese Welt ein und pflügen uns da durch und tauchen mit unseren Mech-Suits unter Wasser und fliegen in die Lüfte und so weiter.
Ich glaube, genau da soll es halt auch ansetzen, beziehungsweise an dem Punkt von, du hast Mass Effect gespielt, du hast Mass Effect Andromeda gespielt und jetzt willst du halt ein bisschen was mit deinen Leuten zusammenspielen, aber du willst jetzt kein Mass Effect 5
ja,
quasi oder
4.
Nee, na, 4 ist ja schon Andromeda.
Ach, das, ja, stimmt, das hatte den Untertitel direkt, ne? Mass
ja,
Effect 4
ja,
Andromeda.
Das, nee, das hieß einfach nur Andromeda, weil es eben kein Mass Effect
4 ist. Ja, dann zählt es nicht als Mass Effect 4, ja.
Ja, die vierte Output aus der Mass Effect.
Ja, weil ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich so Mass Effect Andromeda.
Ich zähle das auch trotzdem immer mit, meistens zumindest. Also ich habe auch bei. Ist auch egal. Aber was wollte ich denn jetzt? Achso, ja, das schlägt halt genau in die Kerbe rein. Also das braucht's halt noch, weil ansonsten kannst du halt auch einen, also tatsächlich noch einen weiteren Mass Effect-Titel, also das Original quasi bringen, anstatt da halt was Eigenes zu haben, was dann halt doch so ein bisschen den Geschmack davon vielleicht mitträgt. Also als ich das erste Mal gesehen habe, war so die Reaktion von mir und anderen Mass Effect-Spielerinnen. Das sieht ja aus wie Mass Effect, nur mit Jump Packs, Jetsuits, wie heißen die Dinge?
Nein, echt? Mars, Anthem?
Ja.
Weil das ist doch gar kein Rollenspiel. Das überrascht mich schon so ein bisschen.
Sieht so aus. Das sieht super stark nach Mass Effect Andromeda aus.
Ja, findest du?
Ja, ist halt ein Weltraumshooter. Also, du könntest auch sagen, es sieht nach Halo aus. Aber
nein. Was? Echt?
Was?
Findest du, das sieht nach Halo aus?
Ja, so ein bisschen.
Na, ich weiß nicht. Also
mit diesen wenn ich mir das von hinten anschaue, also aus der Perspektive, wie dann gespielt wird, erinnert mich das schon sehr stark an Mass Effect, auch so mit diesen Planeten, aber das ist natürlich kein klassisches Mass Effect Rollenspiel. Das meine ich ja auch gar nicht, sondern aber so der erste Eindruck davon war Mass Effect? Ach nee, doch nicht.
Mm.
Als ich das gesehen habe.
Ich habe, glaube ich, als erstes auch so einen Gameplay-Trailer gesehen, wo man also sehr exzessiv mit diesem Mech-Suit, den Namen habe ich gerade vergessen, irgendwie so durch die Gegend flog und das war sehr imposant. Und da ist mein Gedanke tatsächlich auch gar nicht so zu Mass Effect geschwoft, geschweift, sondern das war dann vielleicht eher noch, als es irgendwie so einen kleinen Story-Trailer gab und man Interaktionen mit anderen Figuren gesehen hat. Aber ich glaube schon, Anthem wird wahrscheinlich sehr stark auf Multiplayer-Action ausgelegt sein. Und ja, wahrscheinlich auch in seiner Spielstruktur sehr gamey. Und das ist insofern okay. Also könnte ich mir schon durchaus vorstellen.
Können wir ja dann auch schauen, wenn wir es gespielt haben, inwiefern es ein Mass Effect ist.
Ja, den Vergleichswert habe ich natürlich nicht, weil ich habe Mass Effect. Ich weiß zwar, wie Mass Effect wirkt, ja, aber ich habe es nicht selber gespielt.
Ich habe Andromeda leider noch nicht gespielt. Und ich habe Mass Effect 3 nie zu Ende gespielt.
Ja, die letzte Mission fehlt oder sowas.
Ja, ne? Die allerletzte Mission. Die allerletzte Mission. Und ich habe echt irgendwie, weiß ich nicht, das lag da schon seit irgendwie 2 Jahren, als ich es dann noch hätte fertigstellen können, so ungefähr. So von wegen, willst du nicht mal jetzt mal hier Mass Effect fertigstellen? Aber werde ich wahrscheinlich nie tun. Das ist so ein bisschen mein Half-Life 3.
Hast du noch was auf der Liste?
Nö.
Okay, dann noch
Half-Life 3.
Ja, klar. Viel Erfolg.
Warte, wer fängt hier an zu singen?
Naja, wichtige. Also ich habe mir noch aufgeschrieben, Devil May Cry 5
kommt
am 8. März. Das wird gewiss eine interessante Angelegenheit, wenngleich ich sagen muss, dass ich vorher nie Devil May Cry gespielt habe. Ich bin dann erst mit DMC eingestiegen, was hier zwischen 4 und 5 liegt, und habe das sehr geliebt. Ich fand es wirklich, wirklich toll, und ich weiß nicht, wie viel sie letztendlich von DMC beibehalten werden, denn DMC war ja auch von Ninja Theory, und ich glaube doch, dass Devil May Cry 5, wenn ich mich recht entsinne, kannst du es mal kurz nachschauen, Devil May Cry 5 ist, glaube ich, nicht von Ninja Theory, ne?
Capcom.
Ja, genau. Habe ich doch.
Beides.
Entwickler
und Herausgeber Capcom.
Genau. Und deshalb würde ich sagen, also ich bin sehr gespannt darauf. Ich mag Ninja Theory als Studio wahnsinnig gern und hatte auch eine sehr gute Erfahrung mit DMC. Naja, mal schauen, wie Devil May Cry 5 mir so gefallen mag.
Ich habe davon irgendwann mal den Trailer gesehen und war eigentlich, das kann was sein, was tatsächlich vielleicht bei mir auch landet.
Ja.
Je nachdem, was ihr Konsolenkauf so von sich gibt. Aber das war so, ich fand das eigentlich ziemlich reizvoll.
Was
sah nach Spaß aus. Einfach nur nach Spaß vor allem.
Ja, das ist es auch in der Regel. Irgendwie Devil May Cry ist doch irgendwie so für mich, ich verbinde damit immer, aufgrund von DMC natürlich, Dubstep und Blutgemetzel. Yes. Das sind irgendwie so, oder so, Dubstep ist eigentlich fast schon nicht der richtige, sondern so Trap. Trap und Dubstep-Musik und Blutgemetzel.
Ach Gott, wie hieß das denn auf dem Super Nintendo damals? Das ist so ein bisschen die moderne Inkarnation von nicht von Van Helsing, sondern
Castlevania?
Castlevania!
Nein, Quatsch.
Doch, so ein bisschen ist es für mich die Weiterführung von Castlevania.
Castlevania ist doch ganz anders. Castlevania ist doch gerade berühmt, weil es irgendwie den Begriff des Metroidvania geprägt hat, oder? Wobei, ja.
Ja, klar, ja, das ist eine andere Spielform, aber das ist so wie Assassin's Creed die Weiterführung von Prince of Persia ist. Da gibt es schon so die Ur-Urväter
ja,
davon.
Ja, 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 ja. Weiß gar nicht, wann ist denn Devil May Cry eigentlich gestartet? War das, weil ich glaube, das war ja erst irgendwie zur PlayStation 2-Zeit, kann das sein? Suchst du auch gerade?
Ja.
Der Geschichte von Devil May Cry ab 2001, ja.
Ja, also, klar.
Das kann schon gut sein, weil Castlevania ja auch dann verschwunden ist.
Exakt.
Für eine Weile und mittlerweile
wieder zurückgekommen. Ja, das gibt es mittlerweile auch modernisiert, aber für mich ist es so ein bisschen die Weiterführung.
Ja, ja.
Mhm. Zumindest der Marktnische.
Ja, 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 ja. Was tatsächlich nicht bei mir landen wird, aber wahrscheinlich dennoch ein viel diskutiertes Spiel sein wird, ist The Division 2. The Division 2 erscheint am 15., was habe ich hier aufgeschrieben? Das muss doch 15. März muss das wahrscheinlich sein.
Wahrscheinlich.
Am 15. März oder 15. April bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber The Division 2 auf jeden Fall wird einer der Titel sein, an dem sich wieder die Debatte fröhlich entzünden darf und auch sollte, dass sozusagen ein Spiel ein hochpolitisch aufgeladenes Setting dahernimmt und dann von sich selbst behauptet, nicht politisch zu sein. Ja, wir setzen das Weiße Haus in Brand. Wir setzen das Weiße Haus in Brand, aber es gibt keine politische Boden. Es ist nicht politisch. Es ist nur Staffage. Es ist nichts Politisches daran. Das Weiße Haus brennt. Es geht um eine dystopische Repräsentation der Gesellschaft, in der Elitesoldaten alles richten müssen. Aber politisch, nein. Das hat überhaupt nichts, das hat nichts mit Politik zu tun. Es geht zwar um Politik, fast ausschließlich.
Es gibt ja auch keine Politik mehr, wenn das Weiße Haus abgebrannt ist. Dann
eben, es gibt doch gar keine Politik mehr. Ich verstehe auch gar nicht, was alle haben. Das Weiße Haus brennt ja. Da ist ja gar kein Politiker mehr drin. Ja? Also verstehe ich gar nicht. Verstehe ich gar nicht, was Leute immer haben mit ist hier politisch und so. Macht gar keinen Sinn. Ist ja gar kein Politiker drin. Ja? Tritt keiner auf. Ja? Also ich habe nichts von irgendwie, also Adenauer zum Beispiel, war jetzt nicht im Trailer.
Ja, das also, ist.
Helmut Schmidt war nicht drin. War nicht drin. Obama? Nö, habe ich nicht gesehen. Also insofern, es kann überhaupt nicht politisch sein. Kann überhaupt nicht politisch sein und ist deshalb
vollkommen. Du meinst, die haben sich versprochen, sind keine Politiker drin.
Es sind keine Politiker drin und es ist deshalb, weil das ist so unpolitisch, das gefällt dann allen. Das gefällt allen. Da steckt nichts drin, da ist keine Botschaft und da ist nichts, wo irgendjemand beim Spielen sagen könnte, oh,
da brennt das Weiße Haus.
Da ist nichts drin, wo jemand sagen könnte, oh, das fordert aber jetzt doch mein Weltbild heraus. Da ist nichts. Nichts ist da drin.
So wie damals alle bei dem Reichstagsbrand gesagt haben, als sie es in den Zeitungen gesehen haben, so, wobei das ist ein reales Ereignis,
das ist ja jetzt nichts Politisches, ne?
Nee, also weil, also also es ist natürlich, das eine ist ein fiktives Ereignis und das andere ist ein real existierendes Ereignis.
Ja, klar.
Also der Vergleich hinkt natürlich, aber die reine ikonische Darstellung eines brennenden Parlaments ist doch zumindest seit dem Reichstagsbrand etwas, was wo man nicht sagen, und auch seitdem es dieses Parlament überhaupt gibt, wenn das brennt, also brauchst du ja noch nicht mal einen historischen Vergleich für, ist das doch politisch.
Nee, das ist genauso wie bei The Division 1, da war das auch schon so, da war ja der Plot eigentlich irgendwie so, die Kernidee war ja irgendwie sowas wie, es haben sich irgendwie auf Geldscheinen Viren verbreitet, es gab irgendwie, ich glaube, das war irgendwie auch ein bioterroristischer Anschlag. Und dann haben sich auf Geldscheinen Viren verbreitet.
Und terroristischer Anschlag ist natürlich auch unpolitisch.
Und man musste hauptsächlich auch auf arme Leute, auf Unterschicht irgendwie schießen, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne, gab es da auch mal solche Kritiken. Aber auch das war ja nicht politisch. Und weil das auch nicht politisch ist, ist The Division 2 natürlich auch nicht politisch.
Wie Watch Dogs auch nicht politisch war.
The Watch Dogs? Nein. Wie kommst du da rauf? Da geht's um Überwachung zum Beispiel. Und da geht es darum, also dass man hackt, dass man Hacker ist. Aber das ist nicht politisch, das ist nur, damit man so Rampen hochfahren kann,
die man dann springt. Die Metal Gear Solid-Reihe ist auch total unpolitisch. Da geht es eigentlich nur um Superroboter.
Ich habe nichts Politisches bislang an The Division 2 gesehen. Dann habe ich noch, zwei Titel habe ich jetzt noch aufgeschrieben, die ich noch kurz erwähnen möchte, aber wirklich nur erwähnen. Das eine ist am 14. Mai kommt Rage 2. Da gab es einen wahnsinnig guten Trailer bei den Game Awards auch. Der war echt toll. Ich bin an sich jetzt keine Person, die sich super in Trailer verliebt, aber der Rage 2 Trailer war insofern toll, als dass der so ein super knackiges, so eine super knackige Rhythmisierung in der Inszenierung hatte. Das war echt toll. Und dann, hier kommt der Knüller noch, am 27. August. Für den 27. August ist tatsächlich angekündigt Shenmue 3. Ich vermute sehr stark, dass Shenmue 3 nicht am 27.8. erscheinen wird, sondern es zu Verzögerungen, Verschiebungen kommt. Und ich vermute auch, und das ist nun wirklich keine große, sagen wir mal, mutige Äußerung, dass Shenmue 3 viele Leute enttäuschen wird. Weil eben Shenmue seinerzeit sehr viel gemacht hat, sehr revolutionär war. Aber das, was Shenmue so revolutionär gemacht hat, heute Standard ist oder sagen wir es mal so, recht verbreitet ist und zum Standardrepertoire vieler Open-World-Titel gehört. Insofern gehe ich auch nicht davon aus, dass Shenmue 3 unbedingt die Leute vom Hocker reißen wird. Es wird tatsächlich gerade aufgrund der Tatsache, dass es ein Shenmue ist und kein, wie auch immer anders bezeichnetes Rollenspiel oder Action-Rollenspiel, wird es wahrscheinlich eher enttäuschen. Und damit Tobi.
Stefan.
Sollen wir den Sack des Jahres 2018 zumachen?
Ich finde, wir machen den jetzt zu, aber worauf ich gerade kurz hinweisen möchte, ist gerade in dem Moment, wo wir gerade jetzt hier schließen, bewegt sich die Sonne genau so hin, dass wir hier also ein schönes Abendrot haben.
Ja, wir sitzen in der Golden Hour
des Jahres 2018
und sagen guten Rutsch an euch alle, liebe Leute da draußen. Wir verabschieden uns für dieses Jahr. Wir sind allerdings auch schon in der ersten Woche im Januar wieder für euch da. Also bleibt uns gewogen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify. Lasst uns Feedback da an pixeldiskurs.de oder an simon@pixeldiskurs.de. Das ist meine E-Mail-Adresse. An Tobias, auf Facebook und auf Twitter @ToBiasKlöß und @StephanSimon. Ihr könnt uns natürlich auch Spenden da lassen auf pixeldiskurs.de unten rechts.
Statt in der Ecke. Alles in die Luft zu jagen, könnt ihr uns auch Spenden schicken. Die führen auch zu dann akustischen Signalen, nur verzögert.
Das ist auch so, wenn man das Weiße Haus, wenn du das Weiße Haus anzündest, dann ist es keine politische Aktion.
Warum bist du denn jetzt da wieder gekommen?
Das ist keine politische Aktion. Aber ich wünsche euch allen da draußen ein recht geruhsames neues Jahr, einen guten Start. Trinkt nicht zu viel, bleibt anständig über die Silvesternacht hinweg. Ich habe tatsächlich Erfahrung als Krankenpfleger im Notfallbereich. Silvester ist kein Spaß.
Lasst die Finger von D-Böllern und C-Böllern und was weiß ich für Böllern.
Zündet nicht irgendwelche Böller. Vielleicht können wir so ein paar abschließende Tipps. Zündet nicht Böller in eure Hand. Auch nicht in der Hand von anderen
Leuten. Zündet überhaupt gar keine Böller. Ich finde, Böller sind so, also klar, ich kann es verstehen, man will irgendwie Krach machen im Sinne von, man
will ja die bösen Geister ja verschwinden.
Ja, das kommt da auch noch mit dazu, diese komische Aberglaube und so weiter. Aber ich finde Böller einfach anstrengend. So.
Ja, Böller sind nicht so. Lieber dann, mach doch lieber so eine Rakete. Weißt du, finde ich ganz schön. Auch so, es gibt ja auch so diese Magic-Dinger, so diese Kisten, die stellst du auf die Straße und dann ist das so ein kleines Feuerwerk, das so irgendwie auch für dann auch mal so 2-3 Minuten anhält. Weil so ein Böller, der macht ja einfach nur puff, dann ist er weg.
Ich glaube, bei den Böllern geht es teilweise ziemlich viel um Ausübung von irgendwie Männlichkeit und so ein klein bisschen Kriegsspielen. Also so, es knallt und brummst und überall, das ist immer hier. Also manchmal habe ich in Marburg schon erlebt, dass es so bürgerkriegsartige Zustände annimmt, nur ohne Verletzte. Wobei Verletzte stimmt ja gar nicht.
Ich kann tatsächlich bestätigen, dass es an Silvester zahlreiche Verletzte auch immer gibt. Schlägereien, Messerstecher, alles mögliche. Liebe Leute, lasst es geruhsam angehen. Habt trotzdem Spaß natürlich. Ganz unpolitisch, versteht sich. Also vergnügt euch, habt eine gute Zeit. Und wenn ihr zwischendurch noch etwas Zeit findet, um das zu tun, dann geht gerne auf pixeldiskurs.de, auf unsere Facebook-Seite oder auf Twitter und lasst uns wissen, auf welche Titel ihr euch im nächsten Jahr freut. Frohes Neues und ein schönes, unpolitisches Jahr 2019. Bis dann.